ist mal ehrlich. Echte Geschichten, echte Macher. Die Innovationsregion Ulm im Gespräch.
Herzlich willkommen zum Podcast der Innovationsregion Ulm. Wir starten im neuen Jahr 2026, freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört und freuen uns vor allem auf unsere großartigen Gäste. Wir sind Simone und Nina und Nina, du darfst unseren heutigen Gast vorstellen.
Ja, genau. Unser heutiger Gast hat den Basketball in unserer Region groß gemacht. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm, Vizepräsident der AG BBL und mehrfacher Marketingpreisträger. Herzlich willkommen, Andreas Oettel. Andreas, schön, dass du bei uns bist heute.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Herzlich willkommen auch von mir. Wir starten wie immer mit unseren ganz lockeren Eingangsfragen zum Warm-up quasi. Gibt es ja beim Basketball sicherlich auch ein bisschen aufwärmen. Andreas, was ist dein Lieblingsessen?
Maultaschen mit Kartoffelsalat.
Gut, klassisch, kann man nicht viel falsch machen.
Ganz schlicht und
einfach.
Der beste Kartoffelsalat ist von der Mama.
Oh, schöner schwäbischer. Nix Hochdeutsches.
Ganz schwäbisch, klassisch, keine Extras drin.
Fein, ohne die dicke Mayo. Wie sieht bei dir ein typischer Montagmorgen aus?
Relativ unspektakulär, weil ich bin Nachtarbeiter und Morgenmuffel. Also Wecker so 8.42 Uhr, so auf 10 Uhr ins Office, ab 11 Uhr die üblichen Montagsmeetings.
Und wenn du sagst, du bist Nachtarbeiter, wie lange geht dann so ein Arbeitstag?
Der wird dann häufig abends unterbrochen. Familie ist ja auch noch vorhanden. Aber es ist sehr häufig, dass ich mich um 10, 11, wenn der Rest im Bett ist, dann wieder hinsetze und auch manchmal bis nachts 2, 3 weitermache.
Oh, wow.
Ist jetzt auch so manchmal, also es ist schon eher freiwillig, weil ich einfach so strukturiert bin von meinem Biorhythmus. Aber es ist oft auch praktisch, weil wir ja auch technisch mit unserer Sportart in mehreren Zeitzonen leben.
Ja, spannend, da macht es natürlich Sinn. Wäre für mich unvorstellbar als Frühaufsteherin und dementsprechend auch früh ins Bettgeherin. Ziele und Vorsätze für 2026, gibt's die?
Tatsächlich nicht, weil ich mir grundsätzlich keine solchen sogenannten Neujahrsziele setze.
Kann man auch nicht enttäuscht werden hinterher.
Ja, genau. Hat man alles richtig gemacht.
Was ja nicht bedeutet, dass ich keine Ziele habe oder wir keine Ziele haben, sondern nur, ich bin jetzt nicht der, der an Silvester sagt, so und jetzt 26 gehe ich endlich mal ins Fitnessstudio, das mache ich eh nicht. Auch wenn ich es direkt vor der Nase habe am Orange Campus.
Ja, stimmt. Das
und natürlich haben wir unternehmerische Ziele oder auch persönliche Ziele grundsätzlich.
Warum gehst du denn nicht ins Fitnessstudio? Ist das nicht deine Sportart?
Ey, wir haben wahrscheinlich das schönste oder mit Sicherheit das schönste und coolste Fitnessstudio überhaupt in der Region. Und ich habe es keine 40, 50 Meter Fußweg. Ich muss nur 5 Stockwerke runter und ein bisschen geradeaus. Ich gehe schon auch ab und zu, aber ich bin irgendwie ein Muffel, was klassische Fitnessstudios angeht. Ich mag mehr Teamsport, also in der Gruppe dann Sport machen.
Spielst du Basketball dann auch selber?
Ich wusste, dass jetzt die Folgefrage kommt und ich bin prompt erwischt worden. ich hab ein bisschen Basketball gespielt früher, nie wirklich gut. Ich habe früher viel Volleyball gespielt und das wiederum recht gut. Aber ich würde sagen, es ist eingeschlafen.
Ja gut, aber dein Tag hört sich ja auch sehr lang und sehr vollgepackt an. Da wird es wahrscheinlich schwierig, noch so einen Teamsport dann einfach zu unterzubringen.
Ja, die große Schwierigkeit sind feste Zeiten. Deswegen mache ich auch gerne Denksport und den kann ich sehr frei gestalten, zeitlich. Zum Beispiel Schachspielen, Online-Schach. Und das kann ich halt Tag und Nacht zu jeder Zeit, wenn ich irgendwo Luft habe, machen. Während ich mich zum Teamsport zeitlich verabreden muss und regelmäßig dort sein muss. Und das ist in meinem Job gar nicht so einfach.
Spannend. Schach, das hatten wir jetzt auch noch nie da.
Nee, als tatsächlich.
Hobby, gell?
Ja.
Interessant. Und da spielt man dann übers Internet mit anderen Spielern weltweit, deutschlandweit?
Genau. Da gibt es sogenannte Schachserver, chess.com, wo ich jetzt zum Beispiel spiele. Und da kann man sich einfach anmelden und kriegt dann eine Art Wertungszahl durch die Spiele, die man spielt gegen Gegner. Man wird dann so ein bisschen eingerankt von der KI. Und dann kriegt man entsprechend einigermaßen gleichwertige Gegner zugelost. Und dann kann man sich da hoch und runter spielen in den in den Listen. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und mich bringt das richtig runter. Also es fordert auch mein Brain von der Logik her, was ich sehr mag. Und das bringt mich, es entspannt mich regelrecht auch, ja.
Also wenn jetzt quasi unsere Hörer mal Einblicke in die strategische Denkweise von Andreas Oettel bekommen möchten, dann könnten sie über chess.com versuchen, mit dir mal ein Schachspiel zu spielen.
Auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Warm-up-Frage, weil wir ja hier im Radio 7 Studio sind. Was ist dein Lieblingssong, mit dem du gerne die Bühne betrittst?
Wenn es ums Bühne betreten geht, würde ich nehmen Temple of Acure von Volbeat.
Ja, liebes Radio 7 Team, das habt ihr doch bestimmt im Archiv. Könnt ihr uns das einmal einspielen? Team. Dann kommen wir jetzt doch mal zu unserem Hauptteil. Andreas, du hattest ja vorher schon gesagt, du bist jetzt seit 25 Jahren bei Ratio Farm Ulm. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wolltest du immer zum Profi-Basketball oder war das jetzt eher ein Zufall?
Das ist kein so ein typischer Berufswunsch, Basketball zu managen oder einen Sportclub zu managen, glaube ich. Nee, das ist mir ein Stück weit zu gefallen, sage ich mal. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen und wenn die Gelegenheit kommt, nicht Reis ausnehmen. So würde ich das heute umschreiben. Das war Juni 2001, da kann mich da ziemlich gut erinnern, war ein sehr warmer Sommer. Da kam ein Anruf von einem guten Bekannten von mir, der gesagt hat, da gibt's einen Verrückten, einen Basketballverrückten im positiven Sinne, den Thomas Stoll. Und der sucht Leute um das Thema Basketball, weil der SSV 1846 gerade in Insolvenz gegangen ist, auszugliedern, neu aufzubauen, nicht sterben zu lassen. Und du hast doch Ahnung von Juristerei und Finanzen und genau so einen brauchen die noch.
Ah, also quasi,
ja. Da habe ich gesagt, danke. Ich werde also nicht gefragt wegen meines Basketball-Know-Hows. Ja, und so habe ich Thomas kennengelernt und Thomas hat auch nicht lange gefackelt und alle genommen, die gerade da waren, so, wir gründen jetzt und los geht's und wir beide sind übrig geblieben.
Dann war der Antrieb also schon einfach auch mit den anderen jetzt was Neues zu schaffen, was Eigenes zu schaffen, was voranzubringen.
Ja, also ich hatte schon grundsätzlich auch vorher schon Interesse, ich war da noch blutjung, 26, wenn ich richtig rechne. Ich hatte schon vor, auch mal so ein Ehrenamt ein Stück weit zu übernehmen, irgendwo im Sport. Und hatte auch schon Dauerkarten, sowohl für Basketball als auch für Volleyball zu dem Zeitpunkt. Ich war schon interessiert. Aber wie gesagt, das kam dann wie die Jungfrau zum Kinde, so ein Stück weit. Und ich habe da nicht lange überlegt, weil das war auch schon schnell sehr zeitaufwendig. Und wir haben einfach gemacht, da gab es nicht so die ganz große Zielsetzung, wenn man sich das heute so rückwärts überlegt. Man hat einfach gesagt, da gibt's was. Das muss weiter existieren, das muss man wieder dahin bringen, wo es schon mal war zunächst. Das war ja schon zu Jarvis-Walker-Zeiten ein Glanzpunkt und dann ist es halt untergegangen, brachgelegen. Und das war zunächst erstmal, los geht's.
Und zu dem Zeitpunkt ja auch noch in keiner Weise klar, ne, wie groß es wird.
das war überhaupt nicht auszudenken. Also irgendwo schon klar, dass Basketball eine geile Sportart ist und dass Basketball neben Fußball auch nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt, aber global gesehen die Weltsportart ist, die man in jedem Kontinent, in jedem Land spielt. Und durch das große Vorbild NBA, und da waren wir alle Fans zu dem Zeitpunkt von schon als Jugendliche angefangen, zu sagen, ja, da muss doch mehr möglich sein als das, was wir bisher gesehen haben im deutschen Basketball. Da gab es schon Gedanken, eine Vision, dass sich das entwickeln lassen muss in Europa, dass das einen höheren Stellenwert kriegen muss, dass König Fußball nicht ganz alleine immer da oben bleiben kann. Ja. Und da war schon ein Antrieb da, aber jetzt nicht am ersten Tag, sondern das kam dann nach und nach, ja.
Ja, das ist ja auch, wenn man sich jetzt so überlegt, das hat sich ja zu seinem ganzen Universum entwickelt, ne? Was ja so Step by Step dazu kam. Zuerst in der Kuhberghalle, dann der Bau der Arena, dann der Orange Campus. Was war denn für euch da in diesem Prozess so die allergrößte Herausforderung? Also ich glaube, so von der Kuhberghalle dann in die Arena, ich glaube, das war schon auch nochmal ein ganz großer Schritt. Oder? Sehe ich das falsch?
Das ist eine spannende Frage. Der Schritt selbst ist nicht so groß. Der ist dann leicht, wenn er gut vorbereitet ist. Mhm. Das davor ist die Herausforderung. Also anzufangen war erstmal eine Herausforderung 2001, weil, darf nicht ganz vergessen, damals war der Großsportverein komplett insolvent mit massivsten Schulden, über Jahre schon schlecht gewirtschaftet. Und wenn du da ankamst irgendwo als Basketballmanager, du hast gesagt, du kommst vom Basketball, zum Beispiel, du wolltest einfach für den neuen Club ein Konto eröffnen, ganz schlicht. Und ich sage jetzt nicht wo und wie, aber man hat einen dann mit großen Augen angeguckt, ja, ihr seid doch gerade insolvent, ihr habt doch Schulden bei uns. Dann sage ich, ja, okay. Ich weiß, was Sie meinen. Das sind jetzt nicht wir, wir versuchen das zu retten, also neu aufzubauen in einer neuen Struktur. Und das war dann noch nicht mal so einfach, ein Bankkonto schlicht und ergreifend aufzumachen. Und so hat das so ein bisschen angefangen. Egal, wo du hinkamst, da sind doch Schulden da oder ihr habt mich schlecht behandelt oder ignoriert jahrelang, ja, auch im Sponsorenbereich. Das war gar nicht so einfach. Und wenn damals nicht Ratiopharm und die Familie Merkle schon gewesen wäre, die gesagt haben am Anfang auch, boah, ich weiß nicht, aber ja, wir geben euch eine Chance. Weil am Ende uns kannte ja keiner. Also ich weiß nicht, mich kannte gar keiner. Thomas ist zum Glück ein bisschen älter, das hat Vorteile, aber er war ja auch nur ehrenamtlich im Trainingsbereich unterwegs gewesen und nie in einer Funktion oder mit einem Gesicht. Und da dann Vertrauen halt zu kriegen, dass man überhaupt mal loslegen kann. Und
das heißt, wenn ich kurz zwischenfragen darf, du hattest auch in dem Moment 2001 noch keine großen Kontakte hier in Ulm, in der Region?
Ich kannte in Ulm gar niemand.
Ja, gut. Schwierig, stelle ich mir das vor. Ja, Entschuldigung.
Nein, also wir hatten kein Netzwerk und kein Background. Also ja. Das muss man wissen, ja.
Wow.
Thomas und ich kamen da relativ kalt. Mhm. Thomas ist im Ursprung Humanmediziner, also Arzt mit Praxis zu dem Zeitpunkt. Und ich komme aus dem IT-Bereich. Mhm. Ich hatte eine Firma, die sich um Netzwerke von Unternehmen gekümmert hat und auch ein bisschen Softwareentwicklung. Mhm. Eine kleine Geschichte, hat aber super funktioniert. Mhm. Und wir hatten, wie gesagt, keine Lobby oder so. Mhm. Ich wusste gerade mal, wer der Oberbürgermeister ist, aber hatte ihn auch nie persönlich getroffen oder irgend sowas. Und das war deswegen schon, man musste sich da von null reinarbeiten. Das war aber auch gut, weil wir halt alles umdrehen konnten. Wir hatten halt keine Seilschaft,
keine
wir mussten nicht so viel Rücksicht nehmen, was ein Vorteil ist, wenn man agil und schnell gründen will und sich bewegen will, weil sich über viele Jahre dann halt auch in Vereinsstrukturen so Situationen bilden, wo man gar nicht mehr frei entscheiden kann, wie ein Unternehmen auch. Mhm. Und das war auch wiederum ein Vorteil, auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig war.
Und wie ging es dann weiter? Konto eröffnet, dann irgendwo?
Konto eröffnet und dann ging der Spaß richtig. Wir waren in der zweiten Liga. Wir hatten im ersten Jahr einen einzigen Profi, wir nannten das damals den 1000-Dollar-Ami. Alle anderen Spieler waren praktisch ehrenamtlich mit Fahrkostenerstattung ein bisschen. So, wir haben Spieler aus der Regionalliga hauptsächlich rekrutiert. Und einen haben wir eingeflogen aus den USA für 1000 Dollar im Monat. Das ging damals noch, heute würde der gar keine Aufenthaltsgenehmigung mehr kriegen bei dem Gehalt. Und waren zu Weihnachten abstiegsbedroht und am Saisonende dann Fünfter. Also es hat sich dann relativ schnell gut gefangen. Mhm. Und ab dem zweiten Jahr waren wir mit Aufstiegsfavorit. Und dann kamen drei bittere Jahre, weil wir dreimal dann Zweiter und einmal Dritter geworden sind. Damals ging es relativ eng zu. Man musste in der zweiten Liga praktisch Erster werden in unserer Gruppe, um aufzusteigen. Der Zweite war bereits der First Loser. Und da ging es um einen Sieg. Ein dummer Ausrutscher in der Saison und du bist schon Geschichte. Und legendäre Spiele gegen Tübingen gehabt mit Overtimes und allem drum und dran und Drama, die dann leider vor uns aufgestiegen sind. Und ich sage jetzt eigentlich leider emotional, aber eigentlich war es ganz gut, dass es 5 Jahre gedauert hat. Insgesamt 2006 sind wir aufgestiegen, weil wir genug Zeit hatten, Strukturen zu bauen. Mhm. Wären wir früh aufgestiegen, hätten wir viel mehr Schwierigkeiten gehabt, den Erfolg zu halten.
Das denke ich mir tatsächlich, weil das ist ja auch ein enormer Faktor, die Strukturen dahinter aufzubauen. Weil man sieht ja quasi immer nur vordergründig den sportlichen Erfolg, aber was hinten dran hängt, das sehen ja auch die wenigsten. Und dass das tatsächlich auch Zeit braucht, ist wahrscheinlich tatsächlich in dem Fall glücklich gelaufen, dass es nicht so schnell ging, dass ihr die Zeit hattet.
Wir waren bereits 2002, 2003, also schon in der zweiten Saison zum ersten Mal offiziell beim Ulmer Oberbürgermeister, bei Ivo Gönner. Mhm. Und das weiß ich auch noch sehr gut, weil das hatte schon was sehr Ehrfürchtiges für mich als 27-Jährigen dann. Weil, worum ging es denn? Es ging darum, wie kann man den Basketball zurück in die erste Bundesliga bringen. Wir waren da auf Platz 2-3 der Tabelle. Wir haben geglaubt, wir steigen dieses Jahr vielleicht schon auf oder spätestens nächstes Jahr. Und die Ulmer Gruber-Kölle ist mega, aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Da hat sich schon viel getan. In der ersten Liga zu dem Zeitpunkt. Und wir wussten, wenn wir hochkommen, dann brauchen wir eine bessere Infrastruktur, um dort wettbewerbsfähig zu sein. Und natürlich hat man uns mit großen Augen angeschaut, wenig anders zu erwarten. Hat. Leute, jetzt war gerade mal Insolvenz. Ein Jahr her, wir räumen die Schulden auch auf. Wir können jetzt nicht eine Halle bauen. Und ich gesagt, ich verstehe das schon, aber wir wollten schon mal Bescheid geben.
Da kommt was auf euch zu.
Genau. Und das ist tatsächlich eben die Zeit, die es gebraucht hat, auch als wir 2006 aufgestiegen sind und uns dann in der Liga ganz gut trotz des kleinen Budgets halten konnten. Also wir waren nicht so richtig abschießgefährdet, wir waren zwischen 10 und 14 unterwegs, ganz solide. Kuburghalle auf 3000 erweitert, immer ausverkauft, volle Hütte, geile Stimmung. Die Gegner haben es gehasst, zu uns zu kommen, weil das so eng war und so eklig zum Spielen. Und die Umkleidekabinen waren halt Schulumkleiden und so.
Nein,
das war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr Standard. Und wir haben dann gesagt, so, jetzt sind wir aufgestiegen. Wir haben es ja gesagt, ne? Also jetzt müssen wir nochmal an die Sache ran. Und das war ja wieder nicht so einfach. Wo soll denn das dann einfach herkommen? Und kann man dem Sport überhaupt vertrauen? Und ihr geht doch eh wieder pleite und so weiter und so fort. Und deswegen hat es dann ja auch nochmal 5 Jahre gedauert, bis wir dann einziehen konnten. Aber wir haben es dann hingekriegt und die Städte haben sich dazu durchgerungen und der OB hat sich durchgerungen, zusammen mit dem Neu-Ulmer OB zu sagen, komm, wir machen das jetzt. Wir haben zwar Bammel ein bisschen, aber wir machen das jetzt. Und Ulm hat so eine Halle eh verdient, unabhängig vom Basketball. Mhm. Und jetzt machen wir das und ziehen es durch. Und dann haben ganz viele Stadträte sind dann gekommen, gesagt, jetzt 2009, als man den Beschluss gefasst hat. Und dann, ich weiß noch, wir haben den Beschluss gefasst und sind direkt dann ging es bauen los und direkt danach waren wir irgendwie auf Platz 16 zum Saisonstart und haben ganz viele Spiele blöd verloren. Dann kam eine legendäre Stadträtin mit Hut auf mich zu. Herr Oettl, aber Sie steigen mir jetzt nicht ab. Jetzt haben wir den Beschluss gefasst, Sie bleiben in der Liga, gell? Wir haben gesagt, machen wir. Haben wir gemacht.
Wort gehalten.
Ja, verrückt.
Und der Umzug selber, da haben wir uns dann schon wirklich vorbereitet, auch 2 Jahre vorher. Wir haben schon noch, damals ja nicht viele Mitarbeiter, schon Leute eingestellt. Wir haben uns mit Betrieb von dem Thema beschäftigt, mit Marketing viel intensiver beschäftigt. Vorgebaut auf die Situation, wenn 6.000 Plätze zur Verfügung stehen, die man dann plötzlich füllen muss. Man muss sie von 3 auf 6.000 einfach mal verdoppeln. Ja.
Ja klar, weil alles, also auch das Ticketing, das Personal, das ja einfach auch benötigt wird.
Wir hatten plötzlich einen Hospitality-Bereich,
ja, genau.
So richtig mit Logen und so. Ja,
genau. Ja, auch der, ja genau. Ja. Der muss ja bespielt werden, tatsächlich. Ja, genau, und vermarktet, ja, in der Tat.
War da so ein bisschen Herzschmerz dabei? Weil ich erinnere mich tatsächlich noch dran, ich war gerne in der Kuburghalle und habe bei den Spielen zugeguckt und für mich war das, weil ja, die Stimmung war immer bombastisch und ich habe mich dann gefragt, wie soll das denn werden in so einer Riesenhalle?
Das haben mir ganz viele Leute ganz oft schon gesagt, dass sie das Gefühl hatten. Ich hatte das nie. Mhm. Ich habe dann keine Millisekunde drüber nachgedacht, weil sonst machst du es ja dann möglicherweise auch nicht. Natürlich sind die Erinnerungen 10 Jahre Kuburghalle immer da, die werden auch nie weggehen. Mhm. Und wir haben versucht, den Umzug, den Auszug so legendär zu inszenieren, wie geht, so viel mitzunehmen, wie geht. Aber dass es in der neuen Halle noch besser werden würde, war mir schon sehr klar.
Mhm. War die Vision quasi da.
Ja. Muss?
Ja, klar.
Man muss, ja.
Braucht man, um dafür weiter zu kämpfen danach.
Genau.
Gell?
Ja. Aber dass es ein bisschen anders wird vom Charakter, ist klar. Mhm. Du hast dann, es ist nicht mehr ganz so eng, wobei die Halle ist ja überragend gebaut. Sie ist einfach um dieses Basketballfeld rum gebaut. Deswegen haben wir so eine dichte Atmosphäre.
Habt ihr da viel mitgesprochen bei der Planung der Halle?
So viel wir durften. Wir hätten gerne immer noch mehr mitgesprochen. Aber da wir nicht Bauherr waren, war das überschaubar. Wir haben schon einiges mitgestaltet, glaube ich, ja.
Ja, und ich finde die Stimmung, die ja jetzt herrscht in der Halle, wenn man einfach so jetzt ein Spiel besucht. Klar, Kuba-Kerle, ich erinnere mich auch an die Zeiten. Das war auch schön. Mhm. Aber also ich habe mich auch von Anfang an auf die Halle gefreut. Ich meine, es gab ja da auch einen längeren Prozess und dann ja auch diese große Eröffnungsfeier. Und man hat ja dann auch schon gesehen, was da wirklich alles entsteht. Also ich finde auch so das ganze Entertainment, ne, was ja jetzt geboten wird in der Ratio Farm Arena, das ist ja... sind ja Welten.
Ja, du kannst natürlich technisch ganz andere Dinge lösen und auch, dass die Zuschauer rundum sitzen. Einfach.
Genau.
Also in der Kuba-Kalle guckst du immer so eine Bretterwand und das zerstört auch die Atmung, auch das Bild. Und jetzt hast du das Ulmer Echo, das rundum in die Halle geht. Und wir haben dann ja auch gleich im ersten Jahr, ich weiß noch, nach dem Einzug, haben wir dann gleich Dezibelmessungen veranlasst. Wir haben uns beim TÜV Süd angerufen, ob die sowas machen würden. Ob die uns zertifizieren als lauteste Halle Deutschlands. Und dann haben sie gesagt, die Anfrage hatten sie noch nicht. Und können wir ja machen. Und das war halt total einfach, dann die lauteste Halle Deutschlands zu sein, da die anderen nie gemessen haben. Konntest du dich einfach messen und sagen, du bist jetzt die lauteste zertifizierte Halle Deutschlands und jetzt muss ja erstmal ein anderer kommen und lauter sein. Hat bis heute keiner gemacht, tatsächlich. Und wir hatten damals im Fanblog zu den Playoffs im ersten Jahr so ein Düsen-Chat-Level. Also eigentlich gesundheitsschädliche Lautstärke. Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Das ist halt von Anfang an gelungen. Wir haben die Halle eröffnet. Mir war gerade das erste Spiel ist ausverkauft. Da brauche ich mir nicht viele Sorgen zu machen, weil da kommen natürlich ganz viel Neugierde und Tourismus und Leute, die gar nicht wegen Basketball nur kommen. Aber dass wir dann jedes Spiel ausverkauft geblieben sind, das war schon sehr beeindruckend.
Aber ich finde, ihr hattet ja auch über die ganze Zeit auch immer außergewöhnliche Ideen, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hattest, ne? Die lauteste Halle. Also, und auch generell die ganze Marke aufzubauen, die Halle zu vermarkten, aber auch euch quasi als Verein, als Club. Da war ja schon auch immer sehr viel an Innovation, an Fortschritt. Also es war halt immer so ein bisschen anders, also nicht so Standard. Und ich glaube, da gehört schon auch Mut dazu, diese Entscheidungen zu treffen. Also es gab ja bestimmt auch die ein oder andere Stelle, wo ihr vielleicht sagtet, naja, ist gewagt, aber wir machen es einfach. Aber das ist natürlich das, was sich jetzt am Ende einfach auch auszahlt.
Ja, wir gehen halt nie so den ganz geraden Weg. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, aber es macht irgendwie schon auch Spaß. Vielleicht ein kleines Beispiel, das fing schon bei Gründung an, ich springe mal kurz zurück, weil dann ging es gleich darum, brauchst ein Maskottchen, so, weil jeder Sport hat Maskottchen und klar, der Ulmer Spatz liegt auf der Hand, aber und den mag ich ja auch, das ging ja aber einfach nicht, weil die Ulmer Fußballer halt die Ulmer Spatzen waren. Damit hast du keine eigene Identität und mir war klar, auch wenn ich damals von Markenführung noch wenig verstand, aber so aus dem Gefühl raus, zu sagen, du brauchst eine eigene Identität, du musst dich abkoppeln von der Geschichte, du musst neu anfangen ein Stück weit, das geht nicht anders. Und da wir alle amerikanisiert sind und Amerika-Fans sind, rein kulturell gesehen, und ich Looney Tunes Fan bin, habe ich gesagt, okay, ich will immer Bugs Bunny haben. Und dann bin ich auf eine Handelsplattform, die allen bekannt ist, und habe gesucht, ob es irgendein Bugs Bunny Kostüm gibt, ein Faschingskostüm, das man kaufen kann. Und daraus ist dann der heutige Spaß entstanden, also unser Hase.
Ja. Ach, das ist,
das ist eigentlich ein Bugs Bunny, nur durfte man ja nicht Bugs Bunny verwenden. Also der sah dem so ähnlich wie möglich, dass es rechte technisch geht. Das war einfach ein Standardkostüm, ein ordentliches. Heute haben wir jetzt Spezialanfertigung, aber damals ging das preislich gar nicht. Und haben da jemand reingesteckt und der ist dann als Hase rum. Und die Leute haben uns angeguckt und sagen, was soll denn der Quatsch, was hat denn Ulm mit Hasen zu tun? Mhm. Wir haben den dann auch noch Spaß genannt. Mhm. Weil ich meine, was soll dein Markenkern sein zum Zeitpunkt der Gründung, wo du bloß schief angeguckt wirst, bis auf die 500, 600 Verrückten, die dich mögen, weil sie Basketball mögen. Ja. Mehr war ja nicht am Anfang. Musste ja irgendwie sagen, okay, was willst du machen? Willst du aufsteigen? Super, wie langweilig, wie realistisch. Also haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach Spaß haben. Wir wollen Spiele gewinnen macht Spaß, also so viel davon wie möglich, Ende Gelände. Und den Rest darf man nicht ernst nehmen. Und deswegen haben wir dann den Spaß geholt und die Kinder haben es geliebt.
Ja, das glaube ich. Ach, das ist ja.
Also, so als Beispiel. Ja. Da gibt es ganz viele so Beispiele über die 25 Jahre, wo wir gesagt haben, denk mal ein bisschen out of the box. Auch außerhalb der German Tradition.
Ja.
Mal wissen, was würde denn ein Ami so machen? Ja, ist nicht immer alles richtig, was die machen, aber in dem Punkt Entertainment und Identifikation, das können sie wirklich gut, ja.
Ja, ich finde, es zeigt ganz gut, ne, dass es einfach von Anfang an, dass ihr da einfach schon einen anderen Weg gegangen seid.
Meinst du, dass es das auch ist, was den Erfolg eurer Marke ausmacht? Diese Individualität, dieses über den Tellerrand schauen oder gibt es noch andere Erfolgsrezepte?
Ja, definitiv out of the box denken. Mhm. Auch die Situation nicht nur aus dem Sport rauszudenken. Das ist jetzt für mich ein Vorteil, weil ich ja gar nicht aus dem Sport komme und ihn selber nie auf dem Level gespielt habe. Dann ist es wieder leichter. Es ist für jemand, der in dem Sport drin ist, natürlich nicht so einfach. Ne? Also ein Sportdirektor, ein Sportchef denkt aus der Sportart raus und sagt dann, bestimmte Sachen passen eigentlich gar nicht. Und ich denke, dass es schon gut ist, eben diesen, wir haben das eben perfekt bei uns mit Thomas als der erste Gründer und mir als Mitgründer, dass wir einen Mastermind haben des Sports, der da wirklich ein Genie ist. Und immer kämpft an der Stelle. Und jemand, der eben eigentlich gar nichts davon versteht, also nicht so viel jedenfalls vergleichsweise, aber eben gerade deswegen von der anderen Seite nochmal kommt. Und das funktioniert gut, das reibt sich auch manchmal, klar. Aber es kommen immer schräge Sachen dabei raus.
Ja, ich wollte gerade fragen, streitet ihr manchmal auch?
Nee, wir haben noch nie gestritten. Noch gar nie tatsächlich. Also, nee.
Gut.
Wir haben schon Missverständnisse gehabt. Wie in jeder guten langen Beziehung.
Ja.
Das gibt's schon, aber wir haben uns noch nie gestritten. Wir sind beide nicht so egozentrisch, wenn man das so sagen will, dass es dazu kommt.
Das macht dann wohl so ein erfolgreiches Team dann aus in eurem Fall auch. Diese Verschiedenheit.
Weiß, glaube ich, jeder, der 25 Jahre mit jemand in einer Beziehung steckt, egal ob verheiratet oder privat oder geschäftlich, es ist ähnlich.
Ja.
Wenn ich es genau rechne und den Schlaf technisch abziehe, dann habe ich mit Thomas wahrscheinlich mehr Zeit mit meiner Frau verbracht, effektiv. Mhm. Und dementsprechend muss man schon schauen, dass man das auch hinkriegt. Ja.
Das heißt aber tatsächlich auch, wenn es jetzt so um so sportliche Entscheidungen geht, ne, also auch Transfers, ist es denn eher so, dass du zwar mitsprichst, aber die letztliche Entscheidung denn beispielsweise jetzt Thomas Stoll trifft? Oder also involvierst du dich schon in den Prozess oder hältst du dich da ganz raus?
Jetzt kommt unser Betriebsgeheimnis. Wir haben eine unglaublich glückliche Konstellation vom ersten Tag an durch diese Splittung. Ich sage, das ist ein Segen. Weil viele Clubs das so nicht haben. Da gibt es immer eine Person oder es ist eben ein sehr dominant, ein Bereich, der entscheidet. Und bei uns ist Sport und Finanzen sind einfach gesplittet vom ersten Tag an. Und wir pflegen das ohne große Diskussion oder Streit, sondern eher, es gibt so eine Art Superveto, so ein Unabhängiges.
Okay.
Das heißt, wenn einer in seinem Bereich was vorhat, natürlich stimmen wir es ab ein Stück weit. Wir reden aber gar nicht so extrem viel rein, es sei denn, das ist eh unsere Kernkompetenz. Wenn aber jemand was gar nicht passt, also absolut gegen Strich geht und sagt, nee, da stehe ich gar nicht dazu, dann gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Veto einzulegen, zu sagen, nee. Und dann wird auch nicht mehr diskutiert. Also dann ist auch der andere nicht, ich mache das jetzt trotzdem oder ich kämpfe da jetzt weiter, sondern dann ist einfach gut, Ende Gelände. Das hört sich jetzt so einfach romantisch an.
Ja.
Wir sind ja nicht nur Thomas und ich, wir haben ja mittlerweile, wenn man alles zusammenzählt, fast 100 Mitarbeiter in unserem Universum. Das heißt, die dürfen ja auch mitentscheiden und so weiter. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Und manches lässt man dann auch laufen. Aber das ist so ein bisschen schon das Geheimnis, dass man einfach sagt, okay, natürlich, Sport ist der Lead. Ja? Mhm. Und Thomas und mittlerweile ja auch Thorsten Leibniz natürlich, der da ganz, ganz viel, eine ganz wichtige Rolle mitspielt, müssen am Ende den Kernsport, das Kernprodukt designen und die Spieler rekrutieren und haben ihre Marktzwänge und ihre Entscheidungsgrundlagen. Ist ja nicht so, dass wir sind ja nicht FC Bayern München oder die Los Angeles Lakers, die einfach aussuchen können und sagen, was will ich. Wir müssen ja nicht, wir können ja nicht nur sagen, was will ich, sondern wir müssen auch sagen, was bekomme ich. Also was kann ich denn kriegen mit den Mitteln, die ich habe? Wie kann ich denn Spieler geben? Wie kann ich überzeugen, dass sie zu uns kommen? Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Das müssen die machen und der andere Flur, wie wir sagen, der nicht sportliche Flur, der muss eben für die Rahmenbedingungen sorgen. Der muss dafür kämpfen, dass die Infrastruktur steht, dass die Sponsoren stehen, dass die Ticketeinnahmen kommen, dass die verbandsrechtlichen Sachen funktionieren, dass halt möglichst gute Rahmenbedingungen da sind, dass Sport agieren kann. Und insofern gibt es natürlich diese Abhängigkeit, aber ich selber mische mich nicht in Spielerentscheidungen ein. Okay. Nee.
Aber es klingt total sinnvoll und total plausibel.
Macht nur witzigerweise so gut wie niemand in meiner Branche. Die reden immer alle mit. Die Sportler denken dann plötzlich, sie können die Finanzen besser handeln. Die Finanzer denken, ja, der Spieler gefällt mir nicht. Ich kriege das immer wieder mit. Das ist gar nicht so einfach, sich da dann rauszuhalten.
Aber schau, an der Stelle ist es auch da wieder der Unterschied, dass ihr es einfach anders macht als die anderen.
Es macht es halt schlanker. Also ein Vorteil ist, wenn du in gleicher Position bleibst. Das heißt, was Sport, also das ist auch bei normalen Unternehmen so, aber was bei Sport ganz häufig der große Kostenfaktor und der Misserfolgsfaktor ist, sind ständige Wechsel. Egal ob Trainer oder Manager oder Vorstand. Ständige Wechsel, auch Politik, ist das gleiche Problem. Wenn ständig wechselt, dann kannst du nie in Ruhe über eine bestimmte Zeitdauer etwas aufbauen. Dann hast du deine 4 Jahre Wahlperiode. Das ist eine Katastrophe aus meiner Sicht tatsächlich. Also nicht, dass es keinen Wechsel geben kann, weil wenn jemand wirklich nicht mehr funktioniert, muss man ihn austauschen. Aber es sollte nicht vorgegeben sein. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, ja, wenn man so lange konstant arbeiten kann und trotzdem hungrig bleibt.
Wenn wir jetzt mal nochmal in euer Universum reinschauen und uns die Nachwuchsförderung, Nachwuchsaufbau anschauen. Orange Campus, Nachwuchs, zieht ihr euch heran, holt ihr die Besten? Wie läuft es ab? Wie würdest du jemandem, der gar keine Ahnung hat, den Orange Campus erklären? Weil das ist ja schon was ganz Besonderes. Mehrere Fragen in einer.
Der ist ja, jetzt muss ich gucken, von der Reihenfolge. Also, wie erkläre ich den Orange Campus? Das ist gar nicht so einfach und das geht nicht in einem Satz. Zunächst mal ist der Orange Campus unsere Heimat. Das ist unser Zuhause, das wir uns sozusagen erbaut und erkämpft haben. Und da schlägt das Herz eigentlich nicht in der Ratiopharm Arena, sondern am Orange Campus, weil da wird von morgens bis abends gearbeitet. Und zwar 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Da gibt es keinen Stillstand, da gibt es keine Feiertage. Da ist immer was los. Und genau das ist ja die Vision, die du auch als junger Sportler haben musst. Oder selbst wenn du es als Sportler nicht packst, sondern doch Funktionär wirst oder Schiedsrichter oder whatever. Aber du musst ja diesen unbändigen Ehrgeiz haben, diesen Motor in dir drin, der immer was machen will. Und da darfst du nicht an Karriere, Geld oder irgendwas denken, sondern du musst das aus Liebe machen. Und das findet am Orange Campus statt. So würde ich ihn beschreiben.
War ja, würdest du sagen, Orange Campus war auch eine mutige Entscheidung zu bauen, weil es ja schon auch groß war, ne, mit dem Fitnessstudio, mit den ganzen Konferenzräumen. War das auch wieder sowas, wo ihr sagtet, wir machen es, wir ziehen es durch? Kann ein großes Risiko sein, aber wir glauben dran?
Nein, also eigentlich ist der Orange Campus ein No-Brainer. Da wurde ich leider nicht ernst genommen.
Das musst du jetzt kurz erklären. Jetzt bin ich gespannt. Ja, tatsächlich.
Wie soll man das erklären? Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich glaube an Grundprinzipien, an Grundmechanismen. Ich bin mehr Logiker. Mit Physik kann man mich begeistern und solchen Sachen. Mit so unumstößlichen Gesetzen, die aber dann doch manchmal Ausnahmen zulassen, wie Quantenphysik zum Beispiel. Und jetzt habe ich, das ist eine schräge Erklärung, ich weiß, aber Es gibt so Dinge, die werden funktionieren. Und man kann sagen, das mache ich aus dem Gefühl raus, aber da steckt schon eine logische Analyse drin. Wenn ich es schaffe, mit dem führenden Sportclub einer Stadt, der sich seit zu dem Zeitpunkt 15 Jahren bis 20 Jahren etabliert hat, unter konstantem Management, der immer da war, nie Skandale hatte, nie pleite war, noch nicht mal gefährdet war, pleite zu sein, sogar noch in diesen schwierigen Bedingungen ein Grundpolster an Kapital sogar noch aufgebaut hat, also angefangen hat, Schwäbisch zu sparen auf seine Heimat, in einer Doppelstadt zu Hause, die 150.000 Einwohner hat zu dem Zeitpunkt, mit einem Einzugsgebiet von knapp 2 Millionen drumherum, plus einer Bombenindustrie. Also wir sind ja keine arme Region. Wir sind meine anderen Clubs aus Köln und Co., die beneiden uns hier unten, ob der Kaufkraft, ob der Ticketpreise, ob des Bierpreises, also ob das Umsatz, der Umsatzpotenziale. Dann bin ich der südlichste Club, der dem ganzen Bodenseeraum noch erobern kann. Also das heißt Österreich, Schweiz. Wir haben Dauerkarteninhaber aus Österreich und Schweiz. Die kommen halt dann nach Ulm, ne, weil es der nächste Ort ist. Wenn ich all diese Infrastruktur habe und dann gibt es ein Grundstück, das ist direkt im Herzen der Doppelstadt, 18.000 Quadratmeter, das liegt seit 15 Jahren brach, weil sich keiner einigen konnte, was man mit dem Grundstück anfangen soll, weil beide Städte, 84 Stadträte, zusammen entscheiden mussten über das Grundstück, direkt unter der Brücke. Und dann denke ich mir, okay, was soll denn da schiefgehen, wenn der Club mit der Absicherung auf diesem Grundstück etwas entwickelt, dann wird das funktionieren. Auch wenn man am Anfang Banker sagen, ja, wie willst du die Miete zahlen, wie willst du die Zins zahlen, was passiert, wenn da was passiert, wenn da was passiert, wenn ihr absteigt?
Ja, genau.
Die Frage habe ich schon, ich weiß nicht, wie oft schon beantwortet, was passiert, wenn ihr absteigt, ja nix halt. Halt weiter. Steig mal wieder auf. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Abstiegs? Die kann ich ja relativ gut berechnen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber sie ist natürlich sehr niedrig. Und selbst wenn, dann steigt man wieder auf. Und wenn das sogar ein VfB Stuttgart kann, warum sollen wir das dann nicht auch können? Also, dass wir mit Geld umgehen können, haben wir ein Stück weit bewiesen. Dass wir mit Sport umgehen können, haben wir, glaube ich, mehr als bewiesen. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, weil Hochmut kommt vor dem Fall. Aber zu dem Zeitpunkt war irgendwie schon klar, wenn wir was machen, dann machen wir es vernünftig. In einer Größenordnung, die ist vernünftig. Und genau das führt ja zu dem Ergebnis, dass der so groß geworden ist. Also so groß ist er gar nicht. Aber wenn man damals war, er groß.
Ja, yeah. Ist schon
Projekt,
groß. Und ist schon groß.
Und ja, das hat ja schon.
Schon mal was.
Das ist die nächste Frage.
Wenn da noch Grundstück wäre, hätte ich ja schon noch Ideen. Aber, dass man da kämpfen muss, dass es da vielleicht auch schwierige Zeiten gibt, dass man da ganz viel Ungewissheit auch reingeht. Weil natürlich kann ich nicht sagen, was in 10 Jahren ist. Ich habe keine 10-Jahres-Sponsoring-Verträge, ich habe keine 5-Jahres-Dauerkarten-Abos. Ich muss schon davon ausgehen, dass viele Leute in 10 Jahren immer noch zum Basketball kommen und dass es immer noch Firmen gibt, die Werbung schalten und dass es der Industrie ein wenig gut geht. Ja, das sind schon so Voraussetzungen, aber am Ende, wenn man an der Stelle Angst hat, was will man dann noch tun? Also dann kann es ja gleich aufhören. Und das gilt ja nicht für uns speziell Sport, sondern für alle. Und jetzt nochmal kurz zu der Frage, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen von der Frage. Dass es so groß geworden ist, hat den Grund, dass es eben besser funktioniert. Das ist halt eine ganz einfach logische Geschichte. Wenn ich entsprechend viele Flächen schaffe, dass viele Kinder trainieren können, dass es viel Nutzung gibt, dann habe ich mehr Synergieeffekte und auch mehr Bereitschaft zu unterstützen. Darum geht es ja auch. Da haben ja auch viele Leute gespendet. Wenn ich gleichzeitig wirtschaftliche, gewerbliche Flächen schaffe, die Geld verdienen können und dürfen, das war ja auch ein großer Streitpunkt, darf so ein Verein Geld verdienen? Ja, warum denn nicht? Der zahlt ja auch Steuern, wenn er Geld verdient.
Ja.
Ist doch besser, er zahlt Steuern, als dass er Zuschüsse kriegt, vergleichsweise. Also es muss doch eigentlich das Ziel sein. Und also schafft man Gewerbeflächen. Und diese Gewerbeflächen zahlen ja wiederum ein, die quersubventionieren das Ganze, weil Jugendarbeit selber ist ja defizitäre Angelegenheit, das kriegst du auch mit all den Spenden dieser Welt nicht gedeckt. Und deswegen musste man sagen, okay, wenn ich so eine tolle Fläche habe, dann muss ich sie auch noch.
Ja, und das gelingt euch ja auch super gut, auch wenn man jetzt überlegt, auch schon die Kleinsten. Ne? Also wenn ich jetzt, also ich hätte mich jetzt früher nicht erinnern können, wo es so ein Angebot gab, dass jetzt, also zum Beispiel meine Tochter, die ist jetzt 6, und es gibt ja, glaube ich, schon ab 4 die Ballschule.
Ja, genau. Und das, mit einer langen Warteliste?
Ja, die, tatsächlich. Deswegen ist sie jetzt ja 6. nee, aber das zeigt ja tatsächlich, wie begehrt es ist. Mhm. Also das zeigt ja auch einfach, wie begehrt es ist. Aber dass einfach auch die Möglichkeit geschaffen wird. Na, und vor allem jetzt auch nicht nur für die Jungs, sondern auch für die Mädels, die da jetzt einfach schon als kleine Mädels da ran können, Freude haben am Ball, am Basketball. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es jetzt nur auch an meiner Tochter, aber zuvor war das jetzt mit dem Ball noch nicht so. der Umgang jetzt noch nicht ganz so. Und das macht ja auch unglaublich viel an, gibt ja Spaß, Selbstvertrauen. Ich meine, da ist natürlich ja nicht das Ziel, dass da irgendwann mal eine Profikarriere entsteht, sondern da geht es ja eigentlich vorrangig um den Spaß, um das Miteinander. Und ja, und es gibt ja auch so viel an gegenseitigem Weiterempfehlung. Ne? Genau. Der eine macht's, dann macht's der nächste. Also es ist ja, das ist ja auch ein Teil, was es so, so groß irgendwie auch macht. Also das habt ihr ja auch geschafft, einfach auch die Familien schon, die kleinen Kinder.
Unsere Welt ist eh schon auf einem Weg, immer noch isolierter zu werden.
Mhm. Genau, ja.
Technische Entwicklung, die ich sehr mag, aber gleichzeitig auch die Probleme sehe, die damit einhergehen, die man meistern muss. Und deswegen brauchst du bei aller Technikliebe und Co. Orte. Mhm. Orte, wo man sich treffen
kann.
Eine Arena, wo man zusammen 2 Stunden Vollgas geben kann, den Schiedsrichter sonst was heißen kann, die ganze Energie der Woche rauslassen kann und keiner ist einem böse, wo Vorstand und Pförtner auf einer Ebene agieren, etc. pp. Und du brauchst so einen Ort wie den Orange Campus, wo man sich entwickeln kann, wo man sich treffen und austauschen kann, wo man einfach sich nur, es gibt Leute, die kommen einfach nur dahin, um sich dort aufzuhalten, weil sie es einfach schön finden oder die Atmosphäre oder weil sie stundenlang Kaffee trinken und warten, bis irgendwann ein Spieler vorbei ist.
Yes.
Und das ist genau der Ort, den wir auch schaffen wollten. Es ist ein Community Point. Wir haben uns vorher viele Zentren angeschaut und nicht alle, aber fast alle haben immer eins gemeinsam. Die Profis sind immer alleine irgendwo, egal wo. Von Red Bull Leipzig bis Los Angeles Lakers, die sind für sich, Sicherheit, Zäune drumherum und so weiter. Und da habe ich immer gesagt, das kann doch nicht das Ziel sein. Ich verstehe die Notwendigkeit an einem bestimmten Punkt, aber das kann doch nicht das Ziel sein, schon gar nicht in Ulm. Also bei uns ist keine Tür abgeschlossen. Bei uns kommst du die ganze Zeit rein, du kannst jederzeit in die Halle reinlaufen. Klar, wenn du dann reingehst ins Training, dann guckt dich ganz schnell der Co-Trainer so an, dass du wieder rausgehst.
Ja.
Aber es regelt sich natürlich, aber die Möglichkeit, nicht abgeschüttet zu sein, die ist da. Und die Spieler laufen ganz normal durch die Gänge und wenn sie angesprochen werden, dann geben sie ein Autogramm oder ein Foto. Und wenn es gerade nicht geht, dann sagen sie das einfach und laufen weiter. Und das ist so normal einfach. Das ist so ein bisschen sehr besonders, dass du die Profis und die Kids zusammenkriegst. Und die Fans, dass sich unsere Profis zum Beispiel auch, eine Besonderheit im Orange Campus, die Kabine, ihre Mannschaftskabine, die extra für sie gebaut wurde, ist größer gebaut und sie teilen sie sich mit den Nachwuchskaderathleten. Also unsere Pro B, unsere zweite Liga sozusagen, die nur aus 18-Jährigen und Jünger besteht, die teilen sich die Kabine mit den Profis. Damit die einen von der anderen Seite sehen, da will ich mal rüber auf die Seite und die sagen, okay, da komme ich her.
Schön, das motiviert dann natürlich auch. Jetzt würde ich gerne nochmal auf vorhin kurz zurückkommen, auf Pläne, Wünsche, deine Wünsche. Was kommt als nächstes?
Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig.
Was wäre denn ein großer Wunsch? Gibt es einen großen?
Ja, also für mich persönlich und sicherlich auch für den Club, das Thema Arena. Der Orange Campus ist unser. Einen Meistertitel haben wir auch, aber noch keine Arena. Also wir sind sehr stolz darauf, wir spielen da drin, aber es ist halt nicht unsere. Und irgendwie willst du das ändern. Warum willst du das ändern? Weil, wenn man selber die Entscheidungen trifft, man Dinge anders machen kann. Ja, also nicht, dass da irgendwie schlecht gemanagt wird, aber es ist halt ein fremder Dritter sozusagen, der die Arena betreibt, der andere Ansichten hat, andere Dinge tut, auf andere Sachen Wert legt. Und wir sind halt der Dauermieter, an den man sich gewöhnt hat irgendwann, den man schon schätzt, aber die Miete kommt ja eh. Ihr versteht möglicherweise, auf was ich raus will. Es schleicht sich dann so ein über die vielen Jahre. Und dann ist die Betreibergesellschaft natürlich, das sind auch keine Ulmer Natives oder so. Oder? Mhm. Der Sitz ist auch wo ganz anders. Die Steuern werden auch woanders dann abgeführt. Und ich finde das nicht ganz passend vom System. Vom System sollte das Geld im System bleiben, also in der Region bleiben. Und ich denke, man kann da einfach noch ein bisschen mehr rausholen. Man kann da noch ein bisschen agiler sein. Und dadurch würde der Club halt auch noch ein paar bessere Möglichkeiten bekommen, auf Dauer auch weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Würden auch ein paar Sachen vielleicht umbauen über die Jahre und so. Also da gibt es einfach Ideen. Und das ist ein großes Thema, weil in ein paar Jahren der Pachtvertrag ausläuft.
Ah, okay.
Und da sind wir tatsächlich ein Stück weit am Schauen, was geht, was ist möglich, wie kann man die Konstellation verbessern für alle Seiten, für die Städte, die ja die Arena gebaut haben und auch für den Club, der sie nutzt und was kann man da alles tun. Ja.
Okay, das heißt, also das seid ihr auch in Gesprächen, auch jetzt hier mit den Städten Ulm, Neu-Ulm.
Genau, das muss an einer anderen Stelle besprochen werden, aber wenn es einen Wunsch gäbe, dann wäre es früher oder später die eigene Arena.
Das ist ein Ziel.
Ja, also wenn ich das jetzt alles so höre, da wundert es mich ja wirklich gar nicht mehr, dass dein Tag so viele Stunden hat und du so eingespannt bist mit all diesen Aufgaben, volle Überzeugung und Motivation hier in der Region für deinen Verein, dann die anderen Ämter, die du noch inne hast. Ja, da braucht man viel Zeit über den Tag. Wer bist du denn, wenn du eben nicht der Basketball-Funktionär bist?
Da müsstet ihr eigentlich andere Leute fragen.
Brauchen wir jetzt einen Telefonjoker? Zu Hause anrufen.
Die kann das bestimmt ehrlich erklären. Oder aus neutralerer Sicht. Ne? Ich bin ja befangen an der Stelle. Ich bin auf jeden Fall Ehemann. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Ich habe eine tolle Frau, ich habe eine tolle Familie. Die würden mir manchmal ein bisschen widersprechen, wenn ich jetzt sage Familienvater, weil ich nicht der klassische Familienvater möglicherweise bin und auch möglicherweise nicht die Zeit habe oder hatte oder mir genommen habe, wie das andere machen. Trotzdem ist mir das sehr wichtig. Und das wissen sie auch. Wir haben einen sehr lockeren Umgang zu Hause, einen sehr, sehr, sehr lustigen Umgang zu Hause. Manchmal ein bisschen wild. Ich bin auch noch Schachspieler. Und Pokerspieler, also Denksport und Wahrscheinlichkeitsrechnung, die da eine große Rolle spielen. Weil das kann ich alleine machen, das kann ich individual spielen, das gefällt mir schon ab und zu auch. Ne, meine Entscheidungen dann ganz alleine treffen an der Stelle. Und vor allem eben, ich kann es ort- und zeitunabhängig machen, online. Und dann bin ich auch ein klein wenig, das hört sich jetzt komisch an, Zukunftsforscher. Mich interessiert sehr, was passieren kann und wird. Und ich versuche, das ist ein Hobby von mir, einfach sehr viel drüber zu lesen, was in 5, in 10, aber vielleicht auch in 50 Jahren realistisch ist, also technologische Entwicklung und welche Auswirkungen hat das auf Politik und auf die Art, auf Demokratie zum Beispiel, ist das auch die langfristig die richtige Form oder nicht? Und wie kann man eigentlich in der Zukunft besser zusammenleben, ein Stück weit auf der Welt, was echt ein unendliches Thema ist?
Da könnten wir jetzt gleich nochmal eine Folge annehmen.
Ja, tatsächlich. Da würde ich auch mit einsteigen.
Dementsprechend bin ich sehr Science-Fiction-lastig, sehr auch Star Trek-lastig, weil da sehr viel drin zu finden ist, wenn man da die absurderen Sachen aussortiert, Filme und Literatur und die wirklich auch in ihren Geschichten schon solche Gedanken umsetzen, anschaut. Das finde ich sehr interessant, ja.
Es ergibt sich hier so langsam ein stimmiges Bild.
Tatsächlich. über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, hatte ich aber am Anfang schon angeteasert, die mehrfache Marketingpreisträger. Also die letzte Auszeichnung war ja für dich persönlich als Marke, als Persönlichkeit. Also an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Was bedeuten denn diese Marketingpreise jetzt für dich in deiner persönlichen Arbeit?
Also, wir haben ja insgesamt 3 gewonnen, die 3, die es gibt. Der letzte jetzt, der war natürlich für mich persönlich und damit schon für mich auch eine sehr große Ehre. Den schon so jung gewonnen zu haben, weil er eigentlich mehr so für ein Lebenswerk ist. Aber ich habe zum Glück jung angefangen. Und das war schon schön, wenn man da auch sieht, wer denn sonst so gewonnen hat, diese Ehre zu bekommen. Aber der ist jetzt natürlich nicht der Wichtigste und auch nicht für den Club der Wichtigste. Den Hauptpreis damals zu gewinnen, das war fantastisch. Wann war denn das? Das war kurz nach Einzug in die Arena. Ich glaube, das müsste 2013 gewesen sein, wenn ich richtig rechne. Den haben wir bekommen für die Kampagne des Umzugs. Und die war wirklich gut, muss ich sagen. Tatsächlich, auch wenn man sich selber nicht lobt. Aber die war wirklich gut. Die kam man auch nicht nur von mir. Da waren ganz viele Leute beteiligt. Wir haben da ein tolles Team. Das war große Träume brauchen Platz.
Das war ein
etwas verrückter Gedanke. Wir haben ja sehr viel geworben, dass die Arena auch nicht nur, dass sie kommt. Und da haben wir schon Kampagnen gemacht und das ging über einen ganz langen Zeitraum bis zum Einzug und wir haben dann das Thema nicht mehr aufgegeben. Also wir haben zum Beispiel John Bryant damals, unseren größten, 2,11 Meter, Riesentier, 120 Kilo schwer, in eine Kiste gepackt, in so einen Umzugskarton, so richtig wie Houdini, und den fotografiert und dann überall plakatiert und gesagt, okay, das ist einfach, die Kuberkalle ist einfach zu eng. Und dann hatten wir einen Spieler, Isaiah Swan, einen Flieger, wie er im Buche steht. Und haben gesagt, okay, ja, der braucht ja auch diesen Raum, um zu fliegen, etc. Ne? Also man braucht diese neue Spielstätte und man muss die akzeptieren. Weil es viele gab, die gesagt haben, oh, geht das gut. Und
die Atmosphäre so da gut. In der Kuberkalle.
Und dann haben wir den Geist der Kuberkalle eingepackt, sprichwörtlich, also den Rauch eingefangen, in eine Kiste verschlossen. Und mit der sind wir dann mit Umzugswagen runtergefahren, mit Eskorte und haben den wieder freigelassen. Und so, um nahtlos überzugehen. Das war eine coole Geschichte.
In der Tat.
Das haben wir den ersten gekriegt damals. Und das war schon, also man hört schon raus, es ist mir und dem Teil, der sich nicht auf dem Spielfeld messen kann, glaube ich, schon wichtig. Dass diese Auszeichnungen, die sind ja für alle, die nicht auf dem Spielfeld agieren können. Ein Stück weit. Ja, der Meistertitel ist auch wiederum natürlich das absolute Highlight, unangefochten, auch für uns. Aber dazu kann ich ja selber gar nicht so schrecklich viel beitragen. Muss man jetzt auch so zuschauen und jubeln. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, auf beiden Seiten unterwegs zu sein.
Einfach stimmig, oder? Passt einfach super gut zusammen und spiegelt einfach dieses Gesamtkonzept und diese Gesamtstrategie, die ihr einfach fahrt, wieder und habt ihr einfach auch zu Recht gewonnen.
Nichtsdestotrotz ersetzt natürlich überhaupt nichts den deutschen Meistertitel.
Ja.
Das ist einfach, wenn man das mal erlebt hat, will man das nochmal haben.
Toi, 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 da sind wir doch guter Dinge, oder? In den nächsten Jahren.
Immer mal wieder, würde ich sagen.
Immer mal wieder. Auch wiederkehrend, kontinuierlich.
Ja.
Vielen Dank, dass du uns so großartige Einblicke gegeben hast in die Person Andreas Oettel und auch deinen Verein. Das war
sehr spannend.
Sehr spannend. Jetzt kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Und zwar, welche Frage wurde dir bisher noch nie gestellt, die du aber gerne mal beantworten würdest? Und was ist dann deine Antwort darauf? Ist doch was für ein Quantenphysik-Fan, oder?
Ich habe da tatsächlich eine Lösung für, ja. Mal gucken, ob ihr wisst, was ich anspreche. Das wäre die eine große Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Jetzt hast du uns nachdenken.
Jetzt hast du uns kalt erwischt.
Ja, sehr kalt.
Veranhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Ein nicht ganz ernst gemeintes, aber ungemein tiefgründiges Werk der Science-Fiction-Literatur. Und da passieren unglaublich verrückte Sachen in diesem Buch. Man muss es lesen. Es gibt auch für die, denen das zu hart ist, einfach einen Film. Der ist in Ordnung, den kann man anschauen, der ist lustig. Das Buch ist natürlich, die Bücher sind genial einfach. Und da wird diese große Frage gestellt. Und da wird dann ein Computer gebaut. Und dieser Computer ist eine ganze Welt, also ein Planet, der rechnet, der arbeitet. So wie wir hier auf der Erde. Wir sind manchmal eine große Rechenaufgabe lösen über Milliarden von Jahren. Und nach Milliarden von Jahren kommt dann die Antwort auf diese große Frage. Wollt ihr die auch hören?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja den Spannungsbogen unendlich gemacht.
Jetzt guckt eure Gesichter an. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben und allem ist 42.
Aha.
That's it?
That's it.
Und das ist einfach eine so unfassbar starke Message.
Die nehmen wir mit und denken drüber nach und schicken dir dann eine E-Mail, wenn wir draufgekommen sind, auf unsere Lösung dafür.
Das ist so ungefähr bloß hoch x, wie wenn du Kinder hast und dann sagst du deinen Kindern, warum machst du das nicht? Oder warum machst du das nicht? Oder warum räumst du deine Sachen? Ich sag dir doch tausendmal, du musst dein Zeug in die Geschirrspülmaschine, warum machst du das nicht? Und dann sagt der Junior, weil. Kennt ihr das?
Ja.
Ja.
Genau, und das ist so ein bisschen für mich die Parallele zu 42.
Okay, das nehmen wir mit.
Das ist sehr interessant. Also ja, ich glaube, das hatten wir jetzt so auch noch nie.
Nee, dass wir einfach sprachlos hier zurückbleiben. Vielen Dank, Andreas Oettel, für deine Zeit, das Gespräch.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns dann schon auf die nächste Folge.
Tschüss.
Jetzt mal ehrlich. Der Podcast mit echten Geschichten von echten Machern aus der Innovationsregion Ulm. Alle Folgen zum Nachhören nur auf radio7.de.